Was wäre, wenn dein Pre-Sales-Team keine Support-Funktion, sondern der primäre Motor für dein Umsatzwachstum wäre?
Was wäre, wenn jede Demo nicht nur gut liefe, sondern aktiv den Wettbewerb demontiert und eine unerschütterliche Kundenpräferenz schafft? Dieses Leistungsniveau ist keine Kunst, es ist ein System.
Wir sind Tim und Jan und wir haben über 2 Jahrzehnte damit verbracht, genau diese Systeme für die weltweit führenden SaaS-Unternehmen zu entwickeln. In diesem Podcast teilen wir die Playbooks mit dir.
Willkommen bei Presales Unleashed, der Podcast, der deinem Team die Werkzeuge an die Hand gibt, um endlich Trusted Advisor und damit strategischer Umsatztreiber zu werden.
Und heute auf der Agenda steht eine Hörernachricht, die ich bei LinkedIn bekommen habe. Und es ist eine sehr ungewöhnliche Situation, wie ich finde. Und da steigen wir gleich mal ein.
Ja, ich freue mich drauf, weil ich habe keine Ahnung, worum es geht, wie immer.
Nennen wir ihn Felix. Er heißt nicht Felix, weil er hat geschrieben, hey Tim, Name und Company, lass mal bitte außen vor. Aber ist, glaube ich, für den Case auch überhaupt gar nicht so wichtig. Und ich lese dir jetzt, Jan, mal die Nachricht vor. Und dann können wir, glaube ich, mal in das Thema mal einsteigen.
Jo.
Ich bin treuer Hörer eures Podcasts und bin aktuell in einer Situation, die ich echt nicht checke. Ich hatte letztens einen öffentlichen RFP, also eine Ausschreibung bei mir liegen, der ein sehr komplexes Plattformprodukt gefordert hat. Wir haben aktuell eine Initiative, um so etwas zu entwickeln, aber es gibt noch keinen Kunden, keine Kommunikation zu Sales, keine Featureliste. Auf jeden Fall war dieser RFP so fordernd mit seinen Muss-Kriterien, dass ich ihn disqualifiziert habe, weil mir auch niemand garantieren konnte, dass die Muss-Kriterien erfüllt werden können. Man musste eine Demo und einen Probebetrieb als Teil der Ausschreibung gewährleisten. Die Delivery, also ich glaube Professional Services würden wir typischerweise sagen, die Delivery hat sich nun dann mit eingeklinkt und zu mir gemeint, dass ich ja nur ein Verhinderer bin und kein Business machen will. Anscheinend will der CEO, ein Subunternehmen, unbedingt einen ersten deutschen Kunden und hat deshalb die Delivery verboten, irgendeine RFPs, der irgendwie passen könnte, disqualifizieren, muss da glaube ich stehen. Ich habe es jetzt zum Glück geschafft, mein Ding zu disqualifizieren, wobei ich nach jedem Feature gefragt habe, was gefordert ist und was noch nicht existiert, freundlich und objektiv natürlich. Jetzt habe ich eine Eskalation mit dem CEO und dem CTO am Hals, wird glaube ich nicht kompliziert, weil erklären, warum ich es disqualifiziert habe, kann ich ja. Jetzt meine Frage, hast du das schon mal gehört, dass ich als Sales vorsichtiger bin als die Delivery und dass die Delivery den Sales bei Bid-Entscheidungen überstimmen kann? Was kann man in so einer Situation machen?
Ja, also erstmal danke an Felix, dass du unseren Podcast hörst und ein treuer Hörer bist. Das freut mich erstmal außergewöhnlich. Also, für mich Kommunikation. Ne? Also mein Gefühl ist, von außen betrachtet, so wie du das jetzt vorgelesen hast, da ist eine riesige Misskommunikation, weil meine Vermutung wäre, dass die Geschäftsführung irgendeine Agenda hat, vielleicht sogar zusammen mit der Delivery, die sie aber nicht an den Rest der Organisation kommuniziert hat. Also ich fände es ja vollkommen fein zu sagen, wir wollen da in einen neuen Markt rein. Uns ist vollkommen bewusst, dass wir dieses Plattformprodukt noch nicht haben. Aber wir suchen jetzt mal erste Cases, wo vielleicht auf der Kundenseite jemand bereit wäre, mit uns einen gewissen Weg zu gehen. Und da müsste ich natürlich, wenn sowas reinkommt, das auch dementsprechend offen gegenüber dem Kunden kommunizieren. Weil so ein Pilotkunde zu sein, kann ja auch viele Vorteile haben. Vielleicht preislich oder du kannst Einfluss auf das Produkt nehmen und so weiter und so fort. Also das mal nur als was Übergreifendes, was mir so spontan in den Kopf kommt. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin Felix und matche mal das, was wir haben, gegen das, was der Kunde hier möchte und stelle so eine krasse Diskrepanz fest und fange an, die Dinge zu hinterfragen und zu checken, haben wir Workarounds und so weiter und so fort, dann muss ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht, weil du hast deiner Organisation vermutlich einen Haufen Zeit gespart.
Ja, das ist ja auch gerade so, dass du im Subscription as a Service, Software as a Service, also überall, wo es nicht um Kauf von Lizenz geht, sondern um Lizenzmiete im weitesten Sinne, hast du ja vor allem auch die große Herausforderung, dass du relativ hohe Kundenakquisekosten hast, Customer Acquisition Cost, und hinterher dein Geld erst verdienst, wenn die Kunden nach dem 2- oder 3-Jahres-Vertrag auch bei dir bleiben. So, wenn du jetzt also was ich aufzeigen will, ist, dass natürlich ein sehr hohes Risiko besteht, wenn wir dem Kunden vermeintlich Dinge im Vorhinein versprechen, die wir vermutlich kurzfristig gar nicht so schnell leisten können, dass wir uns hier ein Kundenverhältnis schaffen, was sehr unrealistisch ist, dass das da zu einer Vertragsverlängerung kommt, wenn dann das Renewal mal ansteht.
Ja,
das klingt schon fast so, als sei das so ein Einzelprojekt, wo man halt so sehr viel custom developen muss, was natürlich gar nicht in den Software-as-a-Service-Grundgedanken irgendwie reinpasst.
Ja, ich denke, wir können nur mutmaßen, ne? Also würde mal gerne Mäuschen spielen bei dem, was auch immer, Eskalationsmeeting zwischen Felix und seiner Geschäftsführung. Vielleicht wird da endlich mal klar, wer wie in welche Richtung laufen soll oder muss oder darf oder was auch immer. Also wie gesagt, ich denke da jetzt mal positiv aus Sicht der Geschäftsführung. Ihr habt da vielleicht eine Idee und sucht dafür Pilotkunden und dann sind die RFPs vielleicht auch Anhaltspunkte, ne? Wo ihr sagt, hey, das wäre eher so ein Plattformkunde, das ist für uns die Vision und mit denen wollen wir mal in den Dialog gehen. Aber das heißt halt auch, dass du nicht an dieser originären Ausschreibung teilnimmst, sondern das heißt, dass du mit denen eine ganz andere Art von Gespräch gerne führen möchtest und dann ist es okay. Ja, vielleicht hat Felix keiner Bescheid gesagt. Um mal die Ursprungsfrage zu beantworten, also dass die Delivery den Vertrieb overruled hat, im Sinne von, wir machen es trotzdem. Also ich glaube, ich habe das in 15 Jahren nicht erlebt.
Genau, zu der eigentlichen Frage wollte ich nämlich auch noch Stellung nehmen. Und ich kann das nur genauso wiederholen, wie du es gerade gesagt hast, ist sehr, sehr untypisch. Im Gegenteil, du hast auf der Delivery-Seite häufig noch eben die Menschen, die natürlich nicht nur die Marketingfolien kennen und die Demosysteme, sondern bei denen die Projekte aktiv umgesetzt werden. Das heißt, die haben nochmal einen echten Blick auf die Umsetzbarkeit und auf vielleicht Probleme, die wir im Vertrieb gar nicht so sehen. Und deswegen habe ich die Delivery eigentlich als jemanden empfunden, mit dem es sehr gut ist, ab und zu mal in so ein Sparring reinzugehen. Verkaufen wir gerade etwas, was überhaupt auslieferbar ist? Oder ist es etwas, was vielleicht wo ein schönes Feature ist, was aber der Praxis sich überhaupt nicht bewährt hat und eher dafür sorgt, dass es im Projekt dann Probleme gibt? Also den Check-in, der ist ja schon mal sinnvoll zu machen. Und da ist die Delivery eher auf der vorsichtigeren Seite als auf der, ich muss jetzt hier unbedingt dieses Projekt gewinnen Seite. Und ich glaube, und das wäre jetzt gut, mit dem Felix nochmal Rücksprache zu halten, wie du schon sagst, weil er in so einem Nebensatz hatte erwähnt, dass dann auch so ein Subunternehmer ist. Und für mich klang das fast so, als sei der Subunternehmer derjenige, der hier die Delivery macht und der auf Teufel komm raus eben halt unbedingt diesen Umsatz haben will. Aber ja, das müsste man jetzt noch ein bisschen besser verstehen.
Absolut. Ich hätte jetzt aus der Nachricht, so wie du es vorgelesen hast, schon auch unterstellt, dass nicht die Delivery selber diese Entscheidung getroffen hat, sondern dass irgendwer sozusagen die Anweisung gegeben hat, hey, wenn euch da irgendwas über den Weg läuft, wir machen einfach alles. Ja, ich meine, das ist dann auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber hey, wenn es so ist, ist es so. Aus deiner Sicht, also ich finde, er hat sich vorbildlich im Sinne des Unternehmens verhalten, weil er sehr scharf anscheinend analysiert hat und dann gesagt hat, im Sinne von ICP, Product Fit und so weiter und so fort, it doesn't make sense. Und so dann vermutlich auch in eine Kommunikation gegangen wäre, aber gesagt hätte, also die Ressourcen, die würde ich gerne erstmal der Organisation sparen, bevor wir hier in diesen RFP was reinbuttern. Und das halte ich für ein sehr reifes Verhalten aus Sicht des Vertriebes.
Über 1000 Menschen im Vertrieb und Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom Discodeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das Discodeck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop. Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge.
Ja, 100%. Und ich meine, was ich daran so super spannend finde, jetzt ist ja hier die Situation, dass die technischen Anforderungen, die Muss-Kriterien, wie der Felix es formuliert hat, die Muss-Kriterien waren teilweise also gar nicht erfüllbar mit dem, was heute existiert. Jetzt gucke ich mal auf unsere beider Vergangenheit und schaue auf Ausschreibungen, die ich gelesen habe, wo ich gesagt habe, wir können hier im Prinzip alles machen. Also technisch gibt es gar keinen Grund, hier nicht daran teilzunehmen. Es gibt aber Gründe, die über das Technische und die Feature-Funktion hinausgehen, wo ich trotzdem sage, diese Ausschreibung ist für uns fast nicht gewinnbar und deswegen sollten wir trotzdem disqualifizieren, obwohl wir technisch fast überall einen Haken dran machen können. Und das sind natürlich eher Gründe so, also habe ich vorher mit dem Kunden mal Kontakt gehabt, gibt es da ein bestehendes Verhältnis, war ich vielleicht sogar in der Position, die Anforderungen mitzugestalten oder bin ich hier irgendwie wieder late to the party und bin einfach nur so ein Preisvergleich. So, wenn das so die Indizien sind, so dann kann in dem RFP drinstehen, was will, ob ich das jetzt matchen kann oder nicht, dann disqualifiziere ich das Ding aus ganz anderen Gründen.
Ja, gut. Und vielleicht hätten da die anderen Gründe sogar gepasst, ja, richtige Branche, was auch immer. Aber die Muss-Kriterien ergeben keinen Sinn. Ich meine, du kannst natürlich auch immer hingehen und kannst sagen, hey, wir haben uns den RFP durchgelesen, Wir verstehen überhaupt nicht, warum das Muss-Kriterien sind, weil wir interpretieren diese Welt mit dem, was wir tun, halt ein bisschen anders. Habt ihr mal Interesse an einem fachlichen Gespräch und vielleicht können wir nochmal eine neue Perspektive geben für euch? Und dann drehst du das vielleicht in eine ganz andere Richtung, nämlich so, dass es für deine Lösung auch passt. Wenn es am Ende für den Kunden passt, ist es ja perfekt, ja. Aber spätestens danach würdest du es disqualifizieren, weil, also wenn du weder vorhast, den Scheiß zu entwickeln, noch es heute irgendwie kannst, noch der Kunde für irgendwelche Workarounds bezahlen will, ja, also die Zeit kannst du dir sparen. Da kannst du in der Zeit wahrscheinlich 3-4 andere Kunden bearbeiten, wo die Chance höher ist, dass du mit denen am Ende Business machst. Ja. Aber ich meine, hey, wir wissen ja auch aus Erfahrung, dass die wenigsten SaaS-Companies, egal welchen Reifegrad sie haben, ein vernünftiges Qualifizierungssystem für Ausschreibungen am Start haben. Und sowieso da irgendwie Harakiri emotional, wie auch immer, agiert wird, anstatt halt mal auf die Fakten zu gucken. Deswegen muss man nochmal sagen, Chapeau an Felix, der das hier anscheinend sehr systematisch und sehr datenbasiert und mit einem scharfen Auge sauberst qualifiziert hat und dann eine Entscheidung im Sinne der Unternehmung getroffen hat. Deswegen ist es schon fast obszön, dass ihn jetzt einer zum Eskalationsgespräch eingeladen hat. Also ich würde ihn eher mal zu einem Gratulationsgespräch einladen wollen. Ja, ist doch so. Also was ist das für ein Bullshit?
Ja.
Und deswegen, wie gesagt, meine Vermutung wäre, dass die Geschäftsführung irgendwas im Sinn hat, wovon Felix halt noch nichts wusste, weil es ihm keiner gesagt hat. Aber ja, das wäre so mein Fazit mit den wenigen Informationen, die wir jetzt haben, ne?
Ja, vielleicht kann ich noch eine letzte Sache kann ich vielleicht noch in den Ring werfen. Du hast es vorhin als Akronym erwähnt, nämlich das ICP, das Idealkundenprofil, Ideal Customer Profile, wie wir im Englischen gerne sagen. Und also, weißt du, wenn ich diese Ausschreibung, die Anforderungen, den Kunden, wenn ich das lese und das mal matche gegen unser hoffentlich definiertes ICP, dann stellt sich ja die Frage gar nicht mehr, ne? Aber auch hier, du hast es gerade gesagt, so für Ausschreibung gibt es gar keinen etablierten Weg, den wir nutzen können, um sauber zu qualifizieren oder disqualifizieren. Ich habe tatsächlich auch, selbst bei den größeren SaaS-Unternehmen, selten ein richtig geil ausgearbeitetes ICP gesehen, wo man sagen kann, alles klar, das sind hier die Buying-Personas, das ist das Problem, was wir dort typischerweise lösen, das sind die Branchen, das sind die Use-Cases und das ist hier die Größenordnung des Problems und so weiter. Also mal so richtig dieses ICP granular mal aufschreiben, damit auch da gar keine Ambiguität besteht, dass jetzt irgendwie ein Mitarbeiter sagt, ja, komm, der Kunde, der passt doch super und der andere sagt, nee, passt nicht, sondern man einfach dieses ICP daherziehen kann und sagen kann, jetzt machen wir hier mal den Check-in, links oder rechts. So, und dann wäre auch, wie du sagst, da auch gar nicht so ein Missverständnis oder so, dann würde man einfach sich darauf beziehen und da wäre die Sache einfach klar. Aber klar, dann bist du natürlich wieder bei der Kommunikation, das muss mal aufgeschrieben werden und vor allem muss es auch jedem bekannt werden, dass wir so ein ICP mal definiert haben.
Ja, also meistens scheitert es ja an sowas wie Kommunikation und das würde ich sagen, ist ja schon zweistufig. Also hätten die Leute mal ein ICP, wie du es gerade beschrieben hast, dann glaube ich, würden sich viele Sales Orgs schon mal deutlich leichter tun. Würden sie darauf noch ein Qualifizierungsframework für RFPs oder RFIs oder was auch immer setzen, also dann wäre es ja noch krasser, ne? Dann wird es ja vor Freude keiner mehr aushalten. Aber die wenigsten haben ja irgendwie ein ICP, ja, also wirklich, wirklich definiert. Wir machen halt Maschinenbau, ja, okay. Und das mag auch ja funktionieren für den einen oder anderen, aber sowas wie wir machen halt Maschinenbau halte ich für sehr, 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 sehr groß, weil da gibt es so viele Ausprägungen, so viele Subkategorien und so weiter und so fort, ja. Für welche Größenordnung, wie du es gesagt hast, in welchen Ländern machst du das eigentlich und so weiter und so fort. Also das Schöne am ICP ist ja eigentlich, dass ich sehr granular definieren kann und dann eben sehr spitz bin in dem, was ich tue und deswegen halt auch einen fetten Match habe, wenn ich mein ICP gefunden habe. Aber wenn ich halt alles mache und dann mit meiner Versicherungsreferenz zum Maschinenbauer renne, ja, dann brauche ich mich ja nicht zu wundern, dass es nicht funktioniert. Aber also ich kann jetzt auch noch mal mehr beitragen, glaube ich. Deswegen können wir von mir aus auch einen Haken dran machen.
Also ist ja auch fein. Wir haben über ICP... Weiß nicht, haben wir hier im Podcast bestimmt schon mal über ICP gesprochen. Ich meine, das würde jetzt auch zu weit führen, da komplett jetzt reinzugehen. Wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, hey, nochmal eine Detailfolge zum Thema ICP, also schreib uns gerne, ne, so wie auch der Felix uns geschrieben hat. Die Links zu unseren LinkedIn-Profilen findest du in den Shownotes. Gerne mit Fragen auf uns zukommen. Wir greifen das gerne hier auf, diskutieren das. Oder wenn du sagst, hey, ich würde mir nochmal eine Spezialfolge für ICP wünschen, nehmen wir auch nochmal gerne für dich auf. Also lass uns gerne wissen, was dich umtreibt. Und dann würde ich bis hierhin sagen, das war Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Presales im B2B Sales Engineering. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann Empfehlen Sie gerne einem Kollegen weiter, abonnieren die Show und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin und bye bye.
Ciao, ciao.